Bereits in einer der Predigten, die während der Regierungszeit Elisabeths in den Kirchen verlesen wurden, findet sich eine Warnung. Beseitige Könige, Fürsten, Herrscher, Obrigkeiten, Richter und dergleichen Ränge der Ordnung Gottes, und niemand wird auf der Landstraße reiten oder gehen können, ohne beraubt zu werden. Niemand wird in seinem eigenen Hause oder Bette schlafen, ohne getötet zu werden. Kein Mann wird seine Frau, seine Kinder und seinen Besitz in Ruhe behalten. Alles wird allen gehören, und daraus muss sich mit Notwendigkeit alles Übel und die völlige Zerstörung von Seelen, Körpern, Gütern und Gemeinwesen ergeben. Deshalb ist alles besser als eine die Sicherheit gefährdende Unordnung. Aber die Verpflichtung der Untertanen gegen den Souverän dauert nur so lange an, wie er sie aufgrund seiner Macht schützen kann, und nicht länger. Denn das natürliche Recht des Menschen, sich selbst zu schützen, wenn niemand anderes dazu in der Lage ist, kann durch keinen Vertrag aufgegeben werden. Während Hobbes jede Herrschaftsordnung, auch die tyrannischste, dem Krieg aller gegen alle im Naturzustand vorzieht, haben viele Kritiker auf die konzeptionelle Übermächtigkeit des Staates mit Entsetzen reagiert. Oder mit Sarkasmus, wie John Locke in seiner zweiten Abhandlung von der Regierung, wo er spottet, bei Hobbes meinten die Menschen aus lauter Angst vor Mardern und Füchsen, es sei Sicherheit, von einem Löwen verschlungen zu werden. Im gleichen Sinn wendet sich Rousseau im Gesellschaftsvertrag gegen die Meinung von Hobbes. Auf diese Weise wird die menschliche Art in Viehherden aufgeteilt, deren jede ihr Oberhaupt hat, das sie bewacht, um sie zu verschlingen. Und auch wenn der Despot seinen Untertanen die bürgerliche Ruhe sichert, was gewinnen sie dabei, wenn seine unersättliche Gier, wenn die Misshandlungen seiner Regierung sie elender machen als gegebenenfalls ihre eigenen Zerwürfnisse? Was gewinnen sie, wenn diese Ruhe gerade eines ihrer Leiden ist? Auch in den Verliesen lebt man in Ruhe. Genügt das, um sich dort wohlzufühlen? An anderer Stelle prangert Rousseau die schädlichen Träumereien eines Hobbes an und beklagt, wie weit der Wunsch oder besser die wilde Entschlossenheit, den Despotismus und den passiven Gehorsam einzuführen, eines der größten Genies, die es je gegeben hat, also Rousseau zufolge Hobbes, zu treiben vermochte. Wie Hobbes kommt auch Rousseau auf die menschliche Furchtsamkeit zu sprechen, zieht daraus jedoch gegenteilige Schlüsse. Der Mensch ist von Natur friedlich und furchtsam. Schon bei der ersten Gefahr ist sein Impuls zu fliehen. An den Krieg gewöhnt er sich nur durch die Erfahrung des Krieges. Anders als in dem schrecklichen System von Hobbes behauptet, verhalte es sich deshalb so, dass der Kriegszustand dem Menschen gerade nicht natürlich ist, dass der Krieg aus dem Frieden hervorgeht oder wenigstens aus den Vorkehrungen, die die Menschen getroffen haben, um sich einen dauerhaften Frieden zu sichern. Außerdem höre nach dem Gesellschaftsvertrag, wie Hobbes ihn denkt, der allgemeine Krieg nicht auf, sondern setze sich in Form der allgemeinen Konkurrenz der Privatinteressen fort. Dies würde erst eine Gesellschaft beenden können, in der die Einzelwillen im allgemeinen Willen aufgehen. Den fundamentalen, für die Konzeption von Gesellschaft grundlegenden Unterschied zwischen Hobbes und Rousseau fasst Jürgen Habermas folgendermaßen zusammen. Die Selbstentäußerung, die bei Hobbes die masochistische Unterwerfung unter einen selbstgesetzten, aber unwiderruflich äußeren Zwang bedeutet, meint bei Rousseau die Verwandlung der korrumpierten Menschennatur, zu der sich eben nicht einfach zurückkehren lässt, in die moralische Person des Staatsbürgers. So kann nämlich die souveräne Gewalt selbst verinnerlicht aus einer äußerlich zwingenden Fürstensouveränität zurückgenommen werden. Montesquieu, auf den Rousseau sich gelegentlich ohne Namensnennung bezieht, hatte 1748 im Geist der Gesetze gegen Hobbes Vorstellung eines Dauerkriegs aller gegen alle eingewandt: Im Naturzustand kommt jeder sich unterlegen und allenfalls ebenbürtig vor. Mithin würde man nicht versuchen, einander anzugreifen. Friede wäre das erste natürliche Gesetz. Es ist nicht vernünftig, wenn Hobbes den Menschen von Anfang an die Begierde nach gegenseitiger Unterjochung beilegt. Merkt man denn nicht, dass hier den Menschen vor Einrichtung der Gesellschaften etwas zugeschrieben wird, was ihnen erst nach dieser Einrichtung begegnen kann? Erst durch sie findet er Gründe zu gegenseitigem Angreifen und Verteidigen. Und sobald die Menschen vergesellschaftet sind, verlieren sie das Gefühl ihrer Schwäche. Die Gleichheit zwischen ihnen hört auf und der Kriegszustand hebt an.